DW Wissen.
Mit Judith Hartl, schön, dass Sie dabei sind, und das haben wir heute. Nicht nur ein Vorurteil, Mädchen mögen Mathe nicht, Jungs dagegen schon. Spitzenplatz Neu-Delhi ist die Stadt mit der schlechtesten Luft und Savants, Zahlenjongleure und Sprachgenies mit Nebenwirkungen. Dass Mädchen naturwissenschaftliche Fächer, vor allem alles, was mit Mathematik und Technik zu tun hat, nicht besonders mögen und darin oft auch nicht besonders gut sind, ist, wie es aussieht, nicht nur ein Vorurteil. Zwar trifft das natürlich nicht auf alle Schülerinnen zu, aber im Durchschnitt tun sich Jungs leichter in diesen Fächern. Warum das so ist, das haben Wissenschaftler untersucht und sie haben herausgefunden, jetzt genau hinhören, sonst fragen sie sich, ob sie sich vielleicht verhört haben, die Lehrer sind schuld. Lisa Dum.
In der Klasse 6F beginnt der Mathematikunterricht. Vorne an der Tafel steht Lehrerin Gudrun Schweighöfer. Kurze braune Haare, strenger Blick, Hand in die Luft gereckt. Und versucht, die Meute unter Kontrolle zu bringen. Schließlich geschafft. Heute gibt Gudrun Schweighöfer die Klassenarbeiten zurück. Die Sechstklässler mussten Brüche addieren, Flächen berechnen und Textaufgaben lösen. Victoria ist nicht begeistert vom Ergebnis.
Also, ich habe sie verkackt. Ich mag Mathe nicht.
So wie Victoria geht es vielen Mädchen. Und das ist ein Problem. Denn die Abneigung gegen den Mathematikunterricht beeinflusst die spätere Berufswahl. Nur etwa jedes 20. Mädchen kann sich vorstellen, später in einem Beruf zu arbeiten, der mit Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik oder Technik zu tun hat. Bei den Jungs ist das anders.
Ich möchte die Firma von meinem Vater übernehmen. Das ist eine Baufirma,
sagt Victorias Mitschüler Lars.
Was muss man dafür gut kennen?
Ja, Mathe muss man dafür kennen.
Hast du auch eine Schwester?
Ja.
Sagt deine Schwester auch, dass sie gern die Firma mal übernehmen würde?
Also ich habe sie noch nicht gefragt, aber ich denke nicht, weil das ist nichts für sie so. Sie möchte eher Tierärztin oder irgendwas anderes werden.
Der PISA-Test Naturwissenschaften bewies schon 2012, dass Mädchen ihren männlichen Mitschülern im logischen, mathematischen Denken eigentlich in nichts nachstehen. Woher also stammt die Abneigung gegen den Mathematikunterricht? Eine vor kurzem veröffentlichte Studie der Universität Warwick sagt, daran sind vor allem die Lehrer schuld. Die Forschergruppe um Victor Levy ließ eine Gruppe von Schülern einen naturwissenschaftlichen Test schreiben, der zum einen von den eigenen Lehrern, zum anderen anonymisiert von außenstehenden Gutachtern bewertet wurde. Die Ergebnisse waren eindeutig. Bewerteten die eigenen Lehrer den Test, schnitten die Jungen besser ab. Bewerteten dagegen außenstehende Lehrer, waren die Mädchen überlegen. Die Wissenschaftler folgerten daraus, dass Vorurteile der Lehrer die Bewertung ihrer Schüler beeinflussten. Lea aus Klasse 12 kann das aus eigener Erfahrung bestätigen.
Ich finde, man muss auch in vielen Fächern die Lehrer erstmal so von sich überzeugen, weil dann denken die, okay, ja, die Jungs können das jetzt gut, und dann muss man als Mädchen immer schon mal sich mehr melden oder ein bisschen mehr machen, um erstmal zu zeigen, okay, ich kann das wirklich gut, um dann halt auch auf diesem Niveau zu stehen, wie die Jungs vielleicht als erstes gestanden hätten.
Lehrerin Gudrun Schweighöfer achtet besonders darauf, die Beteiligung von Mädchen zu fördern. So will sie in ihrem Unterricht genau das verhindern, was Lea gerade beschrieben hat. Denn sonst verlieren gerade Mädchen schnell die Motivation und Selbstsicherheit in Bezug auf Mathematik. Als Schülerinnen für eine Studie der OECD gefragt wurden, wie sie sich beim Lösen einer Matheaufgabe fühlten, setzten nur knapp die Hälfte ihr Kreuz bei sicher. Bei den Jungen dagegen waren es 2/3. Wie also das Problem beheben? Gudrun Schweighöfer sagt, eine einfache Lösung gäbe es nicht. Sie versucht in ihrem eigenen Unterricht, das Problem auf unterschiedlichen Wegen anzugehen.
Zum einen, indem man Mädchen ganz gezielt anspricht, also sich nicht nur darauf verlässt, ich nehme einfach nur die dran, sozusagen, die sich melden, und wenn sie sich nicht melden, dann eben nicht. Und indem ich das eben ja nicht besonders lobe, das ist ja auch immer so ein Eiertanz, nicht? Man darf ja auch jetzt nicht jemanden besonders loben, weil es was Besonderes ist, sondern das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Mädchen finden Mathe doof und die Lehrer sind schuld. Lisa Dum war das für Deutsche Welle Wissenschaft. Wissen Sie, in welcher Stadt der Welt die Luft am allerschlechtesten ist? Es ist nicht Peking, das dachte ich. Es ist Neu-Delhi in Indien. Dort soll die Luftverschmutzung sogar in den großen Parks so schlimm sein, dass das Atmen so ist, als würde man am Tag eine Schachtel Zigaretten rauchen. Dass Menschen dort ständig husten, ist ganz normal. Atemwegserkrankungen hat eigentlich jeder. Jürgen Webermann berichtet.
Der Lodi Garden im Herzen Neu-Delhis ist bekannt als grüne Lunge. Hier gehen die Reichen und Mächtigen joggen oder spazieren zwischen palmenumringten Grabmälern und Moscheen mitten im tropischen Grün. Praminder ruht sich gerade aus. Er schaut ein paar Jungs beim Cricket zu. Praminder ist um die 50 Jahre alt, ein hoher indischer Beamter. Mehr will er nicht sagen. Das Thema, zu dem er sich äußern soll, ist sensibel. Es geht um die Luft im Lodi Garden und die Frage, ob es überhaupt noch gesund ist, hier zu joggen. Ja, darüber wird geredet. Ich habe gerade gehört, dass das Atmen der Luft hier mit dem Rauchen einer Schachtel Zigaretten pro Tag gleichgesetzt werden kann. Das ist in der Tat ziemlich übel. Neu-Delhis Luft ist so dreckig wie in keiner anderen Stadt der Welt. An diesem Morgen beträgt der Feinstaubwert 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Nicht ungewöhnlich in Delhi, aber das Neunfache des Grenzwerts der Weltgesundheitsbehörde WHO. Feinstaub, genannt auch PM2,5, ist gefährlich, weil die Lungen ihn nicht herausfiltern können. Delhis Werte liegen 45% über denen der bisherigen Smog-Hauptstadt Peking. Im Sir Gangaram Krankenhaus, einer der größten Kliniken der Stadt, hat Rashmi Sama gerade Patienten auf der Lungenstation behandelt. Erschöpft lässt sich die Medizinerin in ihren Schreibtischstuhl fallen und nimmt den Mundschutz ab. Ich trage überall einen Mundschutz, nicht nur im Krankenhaus. Die Luft ist schließlich überall schlecht. Für Kinder und Menschen, deren Lungen angeschlagen sind, empfehlen wir Luftfiltergeräte. Aber man kann jetzt auch nicht den ganzen Tag vor einem Luftfilter sitzen. Dr. Sama ist eine anerkannte Spezialistin für Atemwegskrankheiten. Sie hat in Amerika studiert und ist eine jener Hoffnungsträgerinnen, die zurück nach Indien gegangen sind. Vor 3 Jahren trat sie ihren Job im Sir Gangaram Krankenhaus an.
I really want to leave the city. I don't want my kids growing up in such dirty air.
Aber ich will hier wieder weg. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in so einer Luft aufwachsen. Meine Kinder sind 4 und 2 Jahre alt und sie sind ständig krank. Den ganzen Winter bis zur vergangenen Woche haben sie durchgehustet, mehr als 3 Monate lang. Tests ergaben, dass das Lungenvolumen von Kindern in Delhi um rund 1/3 geringer ist als das von Kindern im Westen. Aber es gibt nur wenige Langzeitstudien. Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2006 haben 40% der Kinder Atemwegsprobleme. Damals war die Luft sogar noch besser als heute. Die Zahl der Lungenkrebsfälle steigt jährlich um 2-3%. Praminder, der Jogger im Lodi Garden, ignoriert diese Fakten lieber. Wenn ich mich hier mit der Luftverschmutzung beschäftigen würde, würde ich doch durchdrehen. Wir haben uns daran gewöhnt. Wir können ja nicht einfach aufhören, hier zu leben, oder? Der Druck auf die Politik in Indien steigt. Täglich berichten Medien über das Problem. Ein Gericht in Delhi hat die Luftverschmutzung Ende März als außer Kontrolle bezeichnet. Das macht vielen Menschen Hoffnung, denn mit einem Gerichtsurteil beginnt in Indien häufig ein langsamer, aber manchmal auch grundlegender Wandel.
Die Luft in Neu-Delhi ist die schlechteste der Welt und in anderen Megastädten Indiens ist es auch nicht viel besser, zum Beispiel in Kalkutta. Dass die Tuberkulose dort sehr weit verbreitet ist, hat wohl auch mit der ungesunden Luft zu tun. Dazu jetzt Sandra Petersmann.
Ivan Chatterjee ist schmächtig. Er trägt einen Mundschutz. Neben seinem Bett steht eine Sauerstoffflasche. Das staatliche K.S. Roy Tuberkulose-Krankenhaus in Kalkutta ist längst das zweite Zuhause des 38-Jährigen geworden.
Ich liege immer nur hier rum. Nichts scheint mir zu helfen. Manchmal fehlt mir die Kraft, diese Krankheit besiegen zu wollen. Wenn ich keine Luft bekomme, dann will ich am liebsten sterben. Was ist das für ein Leben, wenn ich die Krankenschwestern immer wieder um Sauerstoff oder um eine Spritze gegen die Schmerzen bitten muss?
Die Tuberkulose gilt als Krankheit der Armen, doch sie kann jeden treffen. Ivan ist gebildet, er hatte früher einen vergleichsweise gut bezahlten Bürojob. An den Wochenenden ging er oft raus, um mit seinen Freunden zu feiern und zu trinken. Heute bestimmt nur noch die Krankheit sein Leben, die auch Schwindsucht genannt wird. Ivan wiegt nur noch knapp über 30 Kilogramm.
Wenn ich aufstehe, um zur Toilette zu gehen, bin ich danach so schwach, dass ich Sauerstoff brauche. Ich bin arbeitsunfähig. Ich lebe seit 4 Jahren in einem Krankenzimmer. Ich kann mir kein normales Leben mehr vorstellen.
Die Tuberkulosebakterien wüten in Ivans Lunge. Der ausgezehrte Mann schluckt seit 2009 Antibiotika in verschiedenen Stärken und Kombinationen. Doch noch hat es kein Medikamentencocktail geschafft, seine Tuberkulose zu besiegen. Die Behandlung verursacht quälende Nebenwirkungen.
Ich bin depressiv, meine Augen tun mir weh und ich sehe oft nur noch verschwommen. Ich bin auf einem Ohr so gut wie taub. Meine Knochen und meine Haut tun weh, ich kann kaum noch stehen.
Ivans Körper muss sich gegen besonders starke, sogenannte resistente Bakterien wehren. Sie haben sich mit der Zeit so verändert, dass die Wirkung der seit Jahrzehnten eingesetzten Antibiotika verpufft. Der Lungenspezialist Dr. Ashok Sen gehört zu Ivans behandelnden Ärzten im staatlichen Tuberkulose-Krankenhaus von Kalkutta.
Now at one time, this hospital used to cater only normal tuberculosis patients. They were not MDR.
Früher hat sich dieses Krankenhaus um normale Tuberkulose-Patienten gekümmert, aber mit jedem Tag, der verstreicht, nimmt die Zahl der multiresistenten Fälle zu. Die multiresistenten Fälle verdrängen in Indien die sogenannten normalen Fälle.
MDR-TB is increasing day by day in our India.
Sein Patient Ivan gehört vielleicht sogar zu den Fällen, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO als umfassend resistent bezeichnet werden. Umfassend resistent, das heißt so viel wie, kein einziges Medikament schlägt richtig an.
Das ist definitiv eine wachsende Bedrohung.
Yeah, definitely it's a real threat.
In Indien gibt es jedes Jahr rund 2 Millionen Neuinfektionen. Der Staat stellt kostenlose Medikamente zur Verfügung. Doch mehr als 300.000 Menschen überleben ihre Tuberkulose nicht. Resistente Bakterienstämme entstehen durch eine falsche Behandlung oder weil die Patienten ihre Medikamente nicht regelmäßig einnehmen oder weil sie die Therapie vorzeitig abbrechen. Tuberkuloseerreger, ob resistent oder nicht, verbreiten sich über die Luft. Jeder Erkrankte steckt im statistischen Mittel pro Jahr bis zu 15 Menschen an. Die Keime nisten sich meistens in der Lunge ein, doch sie können auch die Wirbelsäule oder das Gehirn angreifen.
Ihre rechte Lunge ist kollabiert.
Asma geht es schlecht, sie fiebert. Einer ihrer Lungenflügel ist kollabiert. Über einen Drainageschlauch wird Schleim abgesaugt. Die 15-Jährige liegt in einem Einzelzimmer einer kleinen Tuberkuloseklinik, die von der deutschen Hilfsorganisation German Doctors unterstützt wird. Das Mädchen vermisst seine Geschwister. Asma erzählt, dass sie das Krankenhaus weniger schlimm findet, wenn ihre Mutter sie mit einem Rollstuhl in den Garten in die Sonne schiebt. Aber dazu ist sie heute zu schwach. Asma ist müde und sie hustet viel. Ihre Familie lebt im Slum, das heißt viele Menschen auf engstem Raum, zusammengepfercht in winzigen Zimmern ohne Fenster, ohne sauberes Trinkwasser, ohne Toilette, schlecht ernährt. Das ist eine perfekte Umgebung für Tuberkulosebakterien, bestätigt Tobias Vogt. Der Arzt aus Düsseldorf lebt seit 12 Jahren im Ballungsgebiet Kalkutta im Osten Indiens. Er pendelt zwischen der Ambulanz der German Doctors in einem der vielen Slums und dem kleinen Krankenhaus, in dem Asthma liegt.
Diese extremen Slums, die sind derart beengt und derart unhygienisch, da können sie Tuberkulose nicht kontrollieren. Das geht überhaupt gar nicht. Dazu müssen die Lebensverhältnisse ganz anders sein.
Kalkutta mag weit weg klingen, ist aber doch sehr nah. In der Slum-Ambulanz behandelt Tobias Vogt pro Tag etwa 50 Patienten. Mindestens 3 davon haben Tuberkulose.
Da muss man jetzt keine Panik machen, aber natürlich, diese Keime erkennen keine Grenzen und Nationalitäten. Die breiten sich aus und erreichen irgendwie dann auch Deutschland.
Nach einer langen Schicht in der Ambulanz sitzt Dr. Vogt am Bett der 15-jährigen Asma. Auch sie leidet unter einer multiresistenten Tuberkulose. Doch in der Klinik hat sie eine Überlebenschance.
Ich kann hier sehen, wie Leute wie der Phönix aus der Asche steigen. Das kann man wirklich hautnah miterleben. Jeden Tag kann man das miterleben. Das ist ein tolles Erlebnis und das hält einen hier.
Tuberkulose in Indien. Sandra Petersmann war das für Deutsche Welle Wissenschaft. Savant bedeutet wissend und Menschen, die auf einem ganz speziellen Gebiet herausragende, ja außergewöhnliche Fähigkeiten haben, werden Savants genannt. Sie können sich tausende Zahlen merken oder lernen Fremdsprachen fließend innerhalb einer Woche. Viele Savants mit einer solchen Inselbegabung sind Autisten, etwa 50%, und die meisten sind Männer. Weltweit, das hören Sie gleich im Beitrag von Gudrun Heise, gibt es nur etwa 100 Savants.
Sie haben besondere Fähigkeiten auf einem Gebiet. Savants verfügen über eine Inselbegabung. Meist sind es die bildenden Künste, die Mathematik oder auch die Musik, bei denen Savants außergewöhnliche Leistungen bringen, so wie Matt Savage. Mit 6 Jahren bringt er sich quasi über Nacht Klavierspielen bei. Er beginnt, Jazzstücke zu komponieren und verblüfft mit seiner großen Begabung selbst Jazzlegenden wie Chick Corea. In der Musik ist er brillant. Aber im Umgang mit seinen Mitmenschen hat er große Schwierigkeiten. Schon früh stellt ein Arzt die Diagnose. Matt ist Autist. Hirnscans bei Autisten haben gezeigt, dass es bei ihnen in den Hirnregionen, die für Gefühle und für die Verarbeitung von Sprache zuständig sind, wenig Aktivität gibt. Auch die Fähigkeit, Gesichter zu erkennen, ist bei Autisten oft gestört. Wenn es jedoch um Objekte geht oder darum, Systeme zu erkennen, ist die Hirnaktivität besonders hoch. Thorsten Fehr vom Zentrum für Kognitionswissenschaften in Bremen hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt.
Bei den Savants haben wir im besonderen Fall einer höheren Begabung Spartenfähigkeiten. Das sind sehr individuelle Fähigkeiten, die dort ausgebildet wurden. Und auf der anderen Seite haben wir es gerade bei Savants immer auch mit Defiziten zu tun, Handicaps, Behinderungen, geistige Behinderungen. Das gehört also eben in diesem Personenkreis zur Definition dazu.
Der Londoner Künstler Stephen Wiltshire ist auch als lebende Kamera bekannt geworden. Als er 3 Jahre alt war, diagnostizierten Ärzte bei ihm Autismus. Schon als Junge kommunizierte er mit Hilfe von Zeichnungen. Das ist seine Inselbegabung. Für einen Dokumentarfilm flog er 45 Minuten mit einem Hubschrauber über Rom. Danach zeichnete er die Stadt am Tiber aus dem Gedächtnis als detailgetreues Luftbildpanorama auf eine Fläche von insgesamt 5 Metern Länge. Jedes Fenster, jeder Pfosten auf dieser Zeichnung entsprechen der Realität.
In dem Fall würden wir tatsächlich von einem Kunst- oder Reproduktionssavant sprechen. Die Genese, das ist gar nicht so ganz klar. Was wir aber bei Stephen Wiltshire mit Sicherheit annehmen können, ist, dass er gerade in den hinteren Hirnbereichen eine ganz besondere Fähigkeit entwickelt hat, visuelle Inhalte abzuspeichern. Und das Abspeichern von bestimmten Informationen ist auch einer der großen Stärken oder der herausragenden Stärken der meisten Savants.
Weltweit sind rund 100 Savants bekannt. Die Hälfte von ihnen ist autistisch veranlagt.
Bei Savants gehen wir davon aus, dass die möglicherweise hier sogar Ressourcen im Gehirn nutzen, die uns direkt bewusst nicht zugänglich sind, weil sie in den sogenannten impliziten Bereich des Gedächtnisses, also des nicht bewussten Teils des Gedächtnisses, fallen, wo wir zum Beispiel Dinge abspeichern wie Fahrradfahren oder routinisierte Anwendungen wie Autofahren und solche Dinge, über die wir gar nicht mehr weiter nachdenken müssen.
Einer der bekanntesten Savants war Kim Peek aus Salt Lake City in den USA. Er war in der Lage, historische Jahreszahlen, den Kalender, die Telefonvorwahlen der USA oder auch ganze Bücher in seinem Gehirn zu speichern, wie auf der Festplatte eines Computers. Er konnte 2 Seiten gleichzeitig lesen. Eine Seite mit dem linken, die andere mit dem rechten Auge. Für 8 Seiten brauchte er 53 Sekunden, dann speicherte er alles ab. Der Inhalt von 12.000 Büchern war in seinem Hirn. Bei Bedarf konnte der im Jahr 2009 Verstorbene all diese Informationen abrufen. Aber im Alltag war Peek vollkommen hilflos, konnte sich nicht alleine anziehen oder sich etwas zu essen machen.
Kim Peek hatte auch eine zerebrale, also eine gehirnbezogene Besonderheit, die man sogar in der Anatomie sehen konnte. Der hatte nämlich keine reguläre Trennung der Hemisphären. Und das ist ein ganz, ganz seltenes Phänomen. Und wir müssen spekulieren, dass gerade auch diese ungewöhnliche Vernetzung der beiden Hirnbereiche durchaus auch mit dieser Fähigkeit, unglaubliche Massen an Informationen zu speichern, zusammengehangen hat. Also das war mit Sicherheit einer der Gründe.
Auch George Widener ist ein Savant. Seine Inselbegabung, Er kann jedem beliebigen Datum in jedem beliebigen Jahrhundert den entsprechenden Wochentag zuordnen.
Ich selber habe den George Widener sehr intensiv untersucht. Da geht es zum Beispiel um Kalender, Rechnen, aber auf der anderen Seite geht es auch bei ihm um Kunst-Savant-Fähigkeiten. Und da konnten wir genau sehen, dass gerade in diesen hinteren Hirnbereichen, unter anderem auch im Kleinhirn, Aktivierungen zu sehen waren im Vergleich zu Rüdiger Gamm zum Beispiel, der aber ein Experte ist und herausragende Leistungen hat und diese Aufgaben ganz anders bewältigt. Und das können wir im Gehirn tatsächlich sehen.
Rüdiger Gamm ist in der Lage, in sekundenschnelle Potenzen zu errechnen und in schier unendliche Zahlenreihen umzusetzen. Die meisten Menschen kennen wohl nicht einmal die Bezeichnungen für diese Zahlen. Wie viel ist 73 hoch 12? Fragt der Moderator einer Fernsehshow. Wie aus der Pistole geschossen kommt die Antwort von Rüdiger Gamm. 282 Quadrilliarden, 288 Quadrillionen, 975 Trilliarden, 128 Trillionen, 239. Dennoch gilt Gamm nicht als Savant, denn er kann sein Leben selbst organisieren, verhält sich ganz normal und unauffällig. Er sei exzentrisch, aber nicht behindert, sagt Fair. Ein gravierender Unterschied zwischen Gamm und dem Savant Widener.
Die beiden Jungs bringen die gleiche Leistung auf sehr, sehr hohem Niveau, verfolgen aber mental völlig unterschiedliche Wege, um zu diesen gleichen Ergebnissen zu kommen. Und das spiegelt sich natürlich auch in den entsprechenden Hirnaktivierungsmustern wider.
Gudrun Heise über Menschen mit Inselbegabung und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Weibliche Embryonen sterben häufiger im Mutterleib als männliche. Das hat ein Forscherteam um den Biologen Stephen Orszag aus Cambridge jetzt herausgefunden. Überall auf der Welt werden etwas mehr Jungen als Mädchen geboren. Auf 100 weibliche Babys kommen dabei rund 105 männliche Neugeborene. Eine Tatsache, die schon länger bekannt ist. Bisher war allerdings unklar, zu welchem Zeitpunkt sich die Geschlechterverhältnisse im Mutterleib verschieben. Eine Vermutung war, dass die weiblichen Spermien bereits im Wettlauf um die Eizelle schlechter abschnitten als die männliche Konkurrenz. Tatsächlich werden aber, anders als erwartet, gleich viele männliche und weibliche Embryonen gezeugt. Auch das Einnisten in die Gebärmutter schaffen weibliche Embryonen ebenso gut wie männliche. Insgesamt allerdings, vor allem aber zwischen der 10. und 15. Schwangerschaftswoche, sterben mehr weibliche Föten, sodass weniger Mädchen zur Welt kommen. Warum das so ist, bleibt vorerst Spekulation. Ärzte in Barcelona haben spanischen Medienberichten zufolge ein kleines Wunder vollbracht. Ihnen gelang eine ungewöhnlich komplizierte Gesichtstransplantation. Der Patient litt an tumorartigen Fehlbildungen im Gesicht, die das Seh- und Sprechvermögen beeinträchtigten und lebensgefährliche Blutungen auslösten. Nach Angaben der Klinik in Barcelona hatten renommierte Krankenhäuser in den USA die Fehlbildung als nicht operierbar bezeichnet. Die spanischen Ärzte bewiesen nun das Gegenteil und verpflanzten dem 45-Jährigen in einer 27-stündigen Operation teilweise ein neues Gesicht. Außerdem auch Transplantate für den Mund, die Zunge, den Hals und den Rachen. Bei dem Eingriff waren 45 Mediziner verschiedener Fachrichtungen beteiligt. Mit großem Erfolg. Der Patient wurde zur Erholung bereits wieder nach Hause geschickt. In Deutschland werden jährlich 45 Millionen männliche Küken gleich nach dem Schlüpfen getötet, indem sie in einen Schredder geworfen werden, weil sie für die Agrarindustrie als unbrauchbar gelten. Damit soll nach Auskunft des Bundeslandwirtschaftsministers Christian Schmidt von der CSU bald Schluss sein. Denn es gibt ein vielversprechendes Forschungsprojekt, das das Töten der Küken zukünftig verhindern könnte. Die Wissenschaftler dieses Projektes der Uni Leipzig haben eine Methode entwickelt, mit der sich das Geschlecht des Kükens lange vor dem Schlüpfen feststellen lässt. Bis Ende 2016 soll ein Geräteprototyp entwickelt werden, der mittels einer speziellen Spektroskopiemethode das Geschlecht des Kükens im Ei innerhalb von 10 Sekunden bestimmen kann. Voraussetzung ist allerdings, dass die Unternehmen in die serienmäßige Entwicklung der Geräte investieren und damit ihrerseits einen Beitrag für den Stopp des Kükentötens leisten. Der Bund hat das Leipziger Forschungsprojekt bislang mit rund 2 Millionen Euro gefördert.
Das war Deutsche Welle Wissenschaft. Mein Name ist Judith Hartl und wenn Sie mögen, sehr viel mehr Forschung, Technik und Umwelt finden Sie bei uns unter dw.de/wissenschaft oder bei Twitter.